Peter?
Ja, ich bin's.
Herr Anders hat uns wieder länger arbeiten lassen. Deswegen kam ich auch nicht zum Einkaufen. Ich habe uns Pizza in den Ofen geschoben.
Oh Mann, und dabei habe ich heute gerade richtig riesen Hunger. Ich hoffe, die Dinger sind groß genug. Sag mal, weißt du, wo die Post ist?
Ja, sie liegt auf der Couch, da wo sie immer liegt.
Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen.
Was hast du gesagt, Schatz?
Ach, ich fühle mich wie ein Mathematiklehrer, der in sein Mathebuch schaut. Lauter Rechnungen.
Die Pizzen sind in 5 Minuten fertig.
Ach, ich habe schon riesen Hunger.
Schön, Peter, wie war dein Tag?
Mein Tag?
Ja, wie ist es so gelaufen im Büro?
Ach, da fällt mir noch was ein.
Wen rufst du denn jetzt an?
Ich muss noch ein paar Telefonate erledigen, die habe ich im Büro nicht geschafft.
Also Moment mal, ich habe dich doch eben gerade gefragt, wie dein Tag gelaufen ist. Also bist du mir da nicht wenigstens eine Antwort schuldig?
Also ich meine, wir haben nur noch viel Zeit und wir essen doch auch gleich.
Eben, und bis dahin sollten wir die Zeit gemeinsam genießen.
Nina, bitte.
Peter, du bist jetzt nicht mehr im Büro. Jetzt wird es Zeit, dich in meinen Ehemann zu verwandeln.
Warum bist du bloß so unglaublich besitzergreifend?
Besitzergreifend? Sag mal, ich will nur einen Moment mit dir reden und du nennst das gleich besitzergreifend?
Ich fürchte, wir haben ein Problem.
Nina und Peter Göbel. Es ist nicht einfach, zuzugeben, dass man ein Problem hat. Aber ich bin überzeugt, es war genau richtig, dass Sie zu mir gekommen sind. Um Ihnen aber helfen zu können, müsste ich erst mal wissen, was genau an dem Abend geschehen ist. Frau Göbel, wollen Sie einmal aus Ihrer Sicht erzählen, wie der Abend verlaufen ist?
Peter?
Ja, ich bin's.
Ach, schön, dass du da bist. Oh, wegen Herrn Anders musste ich wieder länger arbeiten. Aber ich habe mich trotzdem bemüht, dass wir etwas Leckeres zu essen bekommen. Etwas, was du magst und was schnell geht. Ich weiß ja, wie wichtig dir pünktliches Essen ist. Ich habe uns Pizza in den Ofen geschoben.
Tiefkühlpizza? Sag mal, wenn du schon nichts Anständiges hinkriegst, ja? Dann hoffe ich wenigstens, dass die Dinger groß genug sind. Ich habe nämlich riesen Hunger. Wo sind meine Hausschuhe? Die Post kann ich auch nicht finden. Sag mal, muss ich ja alles machen in dem Haushalt.
Die Post liegt auf der Couch, da wo sie immer liegt, Schatz.
Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen.
Was hast du gesagt, Schatzi?
Ich wünschte, du würdest ein bisschen mehr arbeiten. Dann könnten wir uns den ganzen Mist auch erlauben, den du dir ständig kaufst.
Die Pizza ist in 5 Minuten fertig.
Wird auch Zeit.
Ach, Schatz, wie war denn dein Tag? Mich würde wirklich interessieren, was du so erlebt hast heute.
Mein Tag?
Ja, wie ist es denn so gelaufen im Büro?
Ach, da fällt mir noch was ein.
Wen rufst du denn jetzt an?
Das ist geschäftlich, das geht dich nichts an.
Ach, Schatz, ich hab dich doch ganz lieb gefragt, wie es dir geht und wie es gelaufen ist. Also, das ist jetzt wirklich unhöflich, wenn du hier mir nicht antwortest.
Gib her und nerv nicht, ich habe keine Zeit.
Eben. Und bis dahin solltest du dich noch einen Augenblick ausruhen.
Nein!
Schatzi, also, du musst lernen, dich zu entspannen. Ich will dir doch nur helfen.
Hör auf, mich einzuengen! Ich brauche meine Freiheit.
Einengen? Aber Schatz, ich möchte doch nur, dass wir glücklich sind. Ein bisschen miteinander reden. Ich enge dich doch nicht ein.
Du hast ein Problem.
Aha, interessant. Herr Göbel, Sie möchten das Ganze aus Ihrer Sicht schildern? Bitte. Wenn Sie der Meinung sind, Ihre Frau habe einige Details nicht korrekt wiedergegeben, dann erzählen Sie doch mal aus Ihrer Perspektive, wie der Abend verlaufen ist. Was ist passiert?
Peter?
Ja, ich bin's.
Schön, dass du auch da bist. Sag mal, ich musste wieder den ganzen Tag länger arbeiten. Oh Mann, ich schmeiß den Kram im Büro bald hin, ehrlich. Meine Güte, und spar dir jeden blöden Kommentar über das Essen, okay? Es gibt nur Pizza.
Schatz, du weißt doch, ich freue mich über alles, was du machst. Aber sag mal, erinnerst du dich, wo die Post ist?
Oh, sie liegt auf dem Sofa, da wo sie immer liegt. Und jetzt hör bitte auf zu nerven.
Rechnungen.
Was hast du gesagt?
Was denkt ein Mathematiklehrer, der in sein Mathebuch schaut? Hä? Toll, lauter Rechnungen. Ist doch schön, wenn man den Humor nicht verliert vor den ganzen Sorgen.
Die Pizzen sind in 5 Minuten fertig.
Weißt du was? Ich freue mich schon richtig drauf.
Peter, es ist Zeit für deinen Bericht. Ja? Ich möchte ganz genau wissen, wie dein Tag war. Ich möchte wissen, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast, wie du dich fühlst. Öffne dich und rede.
Ich habe noch was vergessen.
Was soll das Telefon jetzt? Du weichst mir aus.
Ich muss nur noch ein paar ganz kurze Anrufe erledigen. Die habe ich im Büro nicht geschafft.
Also warte mal. Ich warte immer noch auf deinen Bericht. Ja? Das heißt, öffne deine Ängste und dein Versagen.
Aber, Schatz, wir haben doch noch den ganzen Abend Zeit und es gibt doch auch noch gleich Essen.
Eben. Und diese Zeit gehört mir. Nur mir. Ist das klar?
Nina.
Peter, ich glaube, dein Beruf frisst dich auf. Ich verlange von dir, dass du deinen Job kündigst.
Ach, ich glaube, jetzt übertreibst du es ein bisschen.
Übertreiben? Das Einzige, was ich möchte, ist, dass wenn du nach Hause kommst, deine Geschäfte und deine Pläne vergisst und dich ausschließlich und sofort um mich kümmerst. Das nennst du übertrieben? Peter, ich glaube, du hast ein Problem.
Ja, danke schön, Sebastian. So sind wir auch noch nie auf die Bühne begleitet worden. Ja, im Theaterstück haben wir eben Nina und Peter Göbel gesehen. Ebenso könnten die beiden aber auch Julia und Jakob Friedrichs heißen. Denn was das Theaterstück wunderbar gezeigt hat, ist, wie schwierig und kompliziert eine Beziehung sein kann. Das Streiten, die Missverständnisse, die Enttäuschung, und dieser ständige Kraftakt, immer wieder aufeinander zuzugehen. Ganz schön herausfordernd. Jedenfalls bei uns. 18 Jahre machen wir das jetzt schon. Und manchmal gab es Tage oder sogar Monate.
Jahre,
wo wir dachten, es ist das Schwierigste auf der Welt. Und nicht nur einmal haben wir uns gefragt, ob sich das überhaupt lohnt.
Ja, und mit dieser Frage stehen wir nicht allein da. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber um uns herum schmeißen immer mehr Freunde und Bekannte das Handtuch und beenden frustriert ihre Partnerschaft. Also teilweise nach 10 oder 15 Jahren Ehe. Vielleicht ist es euch ja auch schon selber so gegangen. Sich zu trennen ist heute ja viel leichter geworden und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Man wird gesellschaftlich nicht mehr geächtet, wenn man sich trennt. Und wir haben heute einfach viel mehr Freiheit, unser Leben und unsere Partnerschaft so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Also es gibt viel mehr Freiheit als, sagen wir mal, vor 50 Jahren oder so. Und dieses Mehr an Freiheit finde ich erstmal sehr, sehr gut.
Aber diese Freiheit hat natürlich auch ihren Preis. Sie verlangt ein unglaublich hohes Maß an Verantwortung von uns. Es ist eine riskante Freiheit, wie ich finde, die unendlich viel mehr Entscheidungen von mir und meiner Partnerschaft abverlangt. Ziehen wir um? Gehe ich mit meinem Mann zusammen nach Amerika? Bleiben wir beide berufstätig? Wollen wir Kinder? Wollen wir keine Kinder? Haben wir uns auseinandergelebt? Lohnt es sich überhaupt noch?
Ja, und dann lesen wir in der Zeitung, jede dritte Ehe wird heute geschieden. Oder sogar 2,5. oder so. Und die Kommentare in den Zeitungen lassen vermuten, dass uns unsere Partnerschaft nicht mehr wichtig ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die hohe Scheidungsrate zeigt letztlich, dass den Menschen das Thema Partnerschaft heute so wichtig ist, dass sie sich lieber mehrmals trennen, als 40 Jahre mit dem Falschen an der Seite zu versauern. Liebesbeziehungen sind also gerade nicht beliebig geworden, sondern haben an Bedeutung zugenommen. Man erwartet heute viel mehr von seiner Partnerschaft als noch vor 50 Jahren. Und das kann ja eigentlich auch nichts Verkehrtes sein. Die große Frage ist, warum schaffen wir das dann heute nicht mehr auf die Dauer? Und die Frage ist, ob uns bei dieser Wichtigkeit der Partnerschaft diese ewigen oder ständigen Neuanfänge nützen, an das Ziel zu kommen, nach dem wir uns eigentlich sehen.
Als unsere Kinder klein waren, war unsere Ehe an einem echten Tiefpunkt. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Ich fragte mich immer wieder, ob ich nicht den falschen Mann geheiratet habe. Und Jakob ging es genauso. Familienglück? Das fühlte sich eher nach Familienunglück an. Die ständige Streiterei, wer welche Aufgaben im Haushalt übernimmt, wer wie die Kinder betreut, wer macht mehr, wer macht weniger, wann soll ich wieder arbeiten gehen, wenn ja, wie viel und so weiter, das war absolut zermürbend. Keiner fühlte sich vom anderen verstanden und in dem, was er tat, gewürdigt. Gegenteil. Ich fühlte mich total alleingelassen und anstatt uns zu helfen, haben wir uns das Leben nur gegenseitig schwerer gemacht. Und hinzu kam, dass mein Eindruck war, dass alle um uns herum dieses Familienleben, dieses Familienglück viel besser hinkriegen als wir beiden. Und Jakob ist mir total fremd geworden. Und ich war so frustriert und enttäuscht über unsere Ehe, dass ich mich ernsthaft fragte, ob die Idee der dauerhaften Liebe, bis dass der Tod uns scheidet, für uns überhaupt in Frage kommt. Als Paar ohne Kinder haben wir super funktioniert. Also mit unseren Freunden wegzugehen, mit Jakob ins Restaurant zu gehen, zu diskutieren über Musik, Literatur, über Glaube, das war wirklich toll. Aber gemeinsam kleine Kinder großzuziehen, schien ein echtes Desaster zu sein. Ich habe mich wirklich gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, uns kurz vor der Familiengründung zu trennen, um uns dann jeweils einen passenderen Partner zu suchen. Und man kann das Ganze ja weiterspinnen. Ich habe mich dann gefragt, wenn die Kinder denn erstmal aus dem Haus sind, mit diesem neuen Partner, dann würde ich mir wieder einen neuen, so einen sportlichen Typen angeln, mit dem ich dann die neu gewonnene Freizeit gestalten kann, also mit Wandern, Reisen, Segeln und so weiter. Und damit Eintritt ins Rentenalter hätte ich mir so einen intellektuellen, weltgewandten, belesenen Typen gesucht und wäre dann vielleicht wieder bei Jakob gelandet. Ja, aber ist ein solches Modell der Lebensabschnittsgefährten nicht viel leichter, praktischer und passender für unsere Zeit? Die Idee ist ja schon verlockend, aussteigen zu können, wenn es nicht mehr passt, oder? Und trotzdem beschleicht mich bei diesem Gedanken ein mulmiges Gefühl. Warum? Weil praktischer nie ein ernstzunehmender Grund für die Liebe ist. Niemand fängt eine ernsthafte Beziehung mit dem Gedanken an, sich beim nächsten Lebensabschnitt einen neuen Gefährten zu suchen. Das ist Blödsinn. Keiner heiratet, um sich wieder scheiden zu lassen. Wir haben alle eine Sehnsucht nach Wurzeln, nach einem sicheren Hafen. Nach Hause kommen, getragen werden, angenommen sein, so wie ich bin. Wer sich verliebt, will für den Partner etwas Besonderes sein. Man möchte exklusiv geliebt werden und exklusiv zurückleben. Niemand will austauschbar sein. Praktisch ist dabei nie ein wirkliches Kriterium. Und wir alle wissen, wie schmerzhaft Trennungen sind, wie verletzend und verunsichernd sie sein können. Und will das wirklich jemand geplante 4 bis 5 Mal im Leben haben? Ich nicht. Und der Verdacht, dass ich beim nächsten Lebensabschnittsgefährten, dass ich da genauso an Grenzen stoßen werde wie mit Jakob, der kam mir ehrlich gesagt schon damals. Denn schließlich ist eine neue Beziehung ja gar nicht neu. 50% bleiben immer gleich. Ich nehme mich ja mit. Also werden auch mindestens 50% der Probleme alte Probleme sein. Ich kann ja nicht vor mir selber fliehen. So verlockend dieses Modell klingen mag, es trifft einfach nicht unsere tiefe Sehnsucht nach Liebe.
Ja, dieser Gottesdienst fragt sich ja, wie realistisch es ist, heute am Traum einer glücklichen Zweisamkeit, die bis ans Lebensende geht, festzuhalten. Manche würden das vielleicht gleich als eine Illusion verwerfen. Und wie gesagt, im Angesicht der gesellschaftlichen Realität ist das schon verständlich. Andere wiederum halten bereits die Frage für verdächtig. Steht in der Bibel nicht klar und deutlich, dass im Grunde keine andere Art der Partnerschaft vorgesehen ist? Sagt Jesus nicht? Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Das sagt er tatsächlich. Ja, was soll dann aber die Frage? Dann kann die Antwort doch nur heißen, die christliche zumindest, seid gefälligst glücklich, bis der Tod euch scheidet. Hauptsache, ihr tut, was Jesus gesagt hat. Und zur Not seid ihr halt unglücklich, bis der Tod euch scheidet. Aus, Ende, Punkt. Oder? Das Thema Scheidung und Wiederheirat würde eine eigene Predigt verdienen. Das können wir hier nicht umfassend verhandeln. Andererseits kann man nun wirklich nicht leugnen, dass es schon eine ganze Menge mit unserem Thema zu tun hat. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Wer Jesus so ernst nimmt, dass er sich nicht mehr traut, die Aussagen von Jesus zu hinterfragen, zeigt, dass er sich nicht wirklich für Jesus interessiert. Wem selbst der Gedanke an Scheidung verboten ist, weil Jesus diesen Satz gesagt hat, macht damit deutlich, dass ihm mehr daran gelegen ist, Gottes Gesetz zu erfüllen, als sich damit zu beschäftigen, worum es in diesem Gesetz überhaupt geht. Oder, um ein anderes Jesu-Wort zu bemühen und auf unseren Kontext anzuwenden, der Mensch ist nicht für die Ehe gemacht, sondern die Ehe für den Menschen. Es geht Jesus nie um ein stumpfes Befolgen irgendwelcher Gottesgesetze, sondern immer um das verinnerlichte Leben der Realität dahinter. Katholiken sehen das freilich anders. Da ist die Ehe ja ein Sakrament. Also zumindest theologisch, wenn man mal unberücksichtigt lässt, wie viele katholische Ehen heutzutage fröhlich katholisch annulliert werden. Aber die Ehe ist eben nicht bloß irgendeine theologische Kategorie, sondern eine irdische, eine handfeste. Als Sakrament wird sie auf ein heiliges Podest gehoben, das nicht beschmutzt werden darf, auf dem es keinen Platz für Scheitern und einen zweiten oder gar dritten Versuch geben darf. Ja, das kann man so sehen. Aber letztlich negiert man damit die Mission Jesu, die immer darin bestanden hat, alle die hereinzuholen und einzuschließen, die irgendwelche Brüche in ihrem Leben haben und ihnen einen Neuanfang zu ermöglichen. Den verlorenen Sohn genauso wie die Ehebrecherin. Der empfiehlt Jesus, geh hin und sündige nicht mehr. Menschen mit einer gescheiterten Ehe, den zweiten Versuch zu versagen, hieße Jesus sagen zu lassen, geh hin und bleib allein, damit du nie vergisst, dass du deine Ehe in den Sand gesetzt hast. Für dich gibt es keine zweite Chance. Jesus hat uns einen Gott verkündigt, der bei allen seinen Menschen bleibt. Egal, ob einmal oder 5-mal verheiratet. Sein Glaube an dein Leben nimmt nicht mit der Anzahl deiner Scheidungen ab. Das ist Kern des christlichen Glaubens. Und davon dürfen wir nie abrücken. Ist damit sein Satz, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden vom Tisch? Natürlich nicht. Jesus macht hier wundervoll deutlich, dass er unglaublich viel von unseren Liebesbeziehungen hält. So viel, dass er darin Gott am Werk sieht. Gott fügt zusammen. An Lebensabschnittsgefährten scheint er dabei allerdings nicht zu denken. Er geht davon aus, dass Liebesbeziehungen erst auf der langen Strecke in ihrer Dauerhaftigkeit das finden werden, was sich Gott dabei gedacht hat. Was Gott zusammenfügt. Lass uns noch einen Augenblick bei diesem Gedanken bleiben. Zusammenfügen. Gott will etwas zusammenfügen. Und zwar im Kontext dauerhafter Beziehungen. Ist das nicht witzig? Ich meine, wir alle stellen uns doch eine Liebesbeziehung so vor, dass da ein Topf ist und ein Deckel, die sich finden und aufeinander passen, bis der Tod sie scheidet. Die große Liebe. Mein Topf, mein Deckel, Schnitt, Bettzähne. Und wenn sie nicht gestorben sind, passen sie immer noch. Aber nach und nach merkt man, dass der Topf ein paar Beulen hat. Und auch der Deckel passt nicht so gut, wie man anfangs dachte. Und das Leben geht seinen Gang. Immer öfter fällt der Deckel runter oder hält sich nur noch gerade ebenso auf dem Topf. Und plötzlich ahnt man, dass das, was Gott da zusammenfügen will, überhaupt nicht so passt, wie man anfangs angenommen hatte. Und das ist der Punkt, an dem sich dann viele Paare trennen. Wir haben uns getäuscht. Topf und Deckel passen nicht. Und die Metapher ist hier natürlich völlig unzureichend, denn spätestens hier merkt man, dass die Liebe ja eben nicht bloß ein mechanisches Passen oder nicht passen ist, sondern ein Organismus, ein lebendiges Knäuel aus inzwischen verletzten Sehnsüchten, Wünschen und Lebensträumen. Das Zusammenfügen, wovon Jesus spricht, passiert eben nicht vor dem Traualtar und auch nicht in der Hochzeitsnacht. Jedem, der länger als 5 Jahre mit seinem Partner unter einem Dach wohnt, ist das klar. Es gibt überhaupt keine passenden Töpfe und Deckel, weil Menschen keine Töpfe und Deckel sind. Niemand passt. Sonst müsste Gott ja nicht zusammenfügen. Aber dieses Zusammenfügen, also das Echte, das über das halb psychotische Hormonparadies der Anfangstage hinausgeht, das braucht Zeit. Es braucht den gemeinsamen Weg, den man miteinander geht, die Höhen und die Tiefen, die Auseinandersetzungen, ja sogar die Zeiten, in denen man sich nicht ausstehen kann, in denen man aneinander verzweifelt. Durch nichts auf der Welt wird deine Persönlichkeit so herausgefordert wie durch eine dauerhafte Partnerschaft. Durch nichts. Und wenn man hier nicht aufgeht, und wenn man hier nicht aufgibt, dann besteht die Chance, dass man dieses Zusammenfügen erlebt. Darum geht es Jesus. Er weiß, dass Menschen nicht einfach zusammenpassen. Er weiß, dass sie sich zusammenraufen müssen, um zu erleben, wie sie trotz aller Unterschiedlichkeit zusammenfinden. Das geht mit einem Lebensabschnittspartner gar nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, da wird ja bloß geturtelt. Aber Partnerschaft ist eine der großen Vehikel Gottes, um uns in das zu verwandeln, was er in uns sieht. Liebe. Das ist die göttliche Vision. Deshalb kämpft Jesus für dauerhafte Partnerschaften, weil er weiß, dass Geturtel zu wenig ist, zu hohl, zu flach, zu einfach. An Geturtel wirst du nicht wachsen. An Geturtel wird die Welt nicht gesunden und du auch nicht. Liebe, zusammenfügen, darum geht's Jesus. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch hören möchte. Ich meine, die Geschichte vom Topf und Deckel ist schon irgendwie einfacher, ne? Aber sie ist auch hohler. Und tief in uns drin wissen wir das alle. Davon bin ich überzeugt. Und wir alle ersehnen uns von unserer Partnerschaft auch mehr als das. Aber dann stolpern wir übereinander und der gemeinsame Weg wird schwer. Und wir wissen nicht mehr, wie wir gemeinsam von A nach B kommen sollen. Und darauf gibt es auch keine einfache Antwort, weil jeder Mensch eben anders ist. Mit seinen eigenen Beschädigungen und Sehnsüchten. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Deine Beschädigungen machen dich ja auch aus. Die definieren zum großen Teil, wer du bist und warum du auch so liebenswert bist. Also deine Geschichte, deine Umstände und die deines Partners. Und deshalb ist das Zusammenfügen, von dem Jesus spricht, ja eben auch kein Automatismus, sondern ein Weg, den ihr in eurer Partnerschaft finden dürft.
Aber wie schafft man es nun gemeinsam von A nach B? Das ist ja die große Frage. Wie kriegt man es hin, dass die Liebe lebendig bleibt? Das passiert, wie Jakob eben ja gut ausgeführt hat, selten von allein, sondern dafür muss man etwas tun. Es gibt dazu sehr viele gute Ideen, die wirklich hilfreich sind. Modelle der Kommunikation, die einem helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen oder konstruktiv zu streiten. Persönlichkeitstests, die aufzeigen, warum man eigentlich an bestimmten Punkten immer wieder aneinander gerät. Oder aber Beziehungsratgeber, die man gemeinsam lesen kann und so weiter und so fort. Wir haben heute in diesen 20 Minuten nicht die Zeit, darüber ausführlich zu reden. Dafür dürft ihr dann gerne in unsere Paarseminare kommen. Da haben wir die Zeit dafür. Und trotzdem möchten wir am Schluss auf die drei entscheidenden Dinge hinweisen, die helfen, eine Beziehung auf Dauer lebendig zu halten. Und das ist Reden, Reden, Reden. Ja, das ist eine Binsenweisheit, wirst du jetzt vielleicht denken. Vielleicht so sehr eine Binsenweisheit, dass viele Leute denken, es würde reichen, sie zu kennen. Aber in Wirklichkeit ist es einer der wichtigsten Schlüssel. Und vielleicht bleibt man auch deshalb an der Oberfläche beim Kennen des Schlüssels stehen, weil das viel leichter ist, als ihn richtig zu benutzen, als richtig miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn die Erfahrung als Paarberater zeigt uns, getan wird es viel zu selten. Das ist auch nicht verwunderlich, denn es ist überhaupt nicht einfach, in einer guten Art und Weise miteinander zu reden. Zu reden über die eigenen Enttäuschungen, die lebenden Unterschiedlichkeiten in der Lebensgestaltung oder über so schwierige Themen wie zum Beispiel Sexualität. Das ist ganz schön schwer. Aber wenn man die Weichen seiner Partnerschaft in eine positive Richtung stellen will, ist es unerlässlich. Und es ist überhaupt keine Schande, sich dabei Hilfe zu holen.
Julia und ich haben uns zum Beispiel in dieser vorhin erwähnten Phase Hilfe gegönnt. Ich meine, wir haben immer viel miteinander geredet. Wir sind ja auch Sozialpädagogen, ja. Aber wir sind damals einfach nicht weitergekommen. Wir haben uns echt im Kreis gedreht. Die Argumente hin und her und, naja. Und damals stand unsere Ehe kurz vor dem Aus. Und das war übrigens nicht das einzige Mal. Also, wir haben mehrere solche Phasen durchschritten. Wir sind dann zu einer Eheberaterin gegangen, die von außen auf unser Wirrwarr geschaut hat und uns gute Fragen stellte. Die hat nicht die Probleme für uns gelöst, aber sie hat uns geholfen, ein paar Fäden aus dem Knäuel besser zu fassen zu kriegen, mit denen wir dann selber weitermachen konnten. Und das hat uns wirklich sehr geholfen. Ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, sonst wären wir heute nicht mehr zusammen.
Ja, also man kann wirklich sagen, dass wir uns sehr auseinandergesetzt haben. Also wir sind uns in einigen Bereichen sehr ähnlich und in anderen total unterschiedlich. Und es gab Zeiten, in der unsere Ehe nicht viele Glücksmomente hatte. Da war die Ehe kein sicherer Hafen, sondern eher das stürmische Meer. Aber gerade in diesen stürmischen Zeiten hat jeder für sich eine ganz starke Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Jeder für sich, aber auch wir als Paar. Im Rückblick würde ich sagen, dass die Krisen dazu nötig waren, um als Ehepaar weiterzukommen, um zusammengefügt zu werden. Und das kann man sich nicht anlesen. Und nur im stürmischen Meer wird man ein echter Seemann. Blut, Schweiß und Tränen gehören dazu.
Ja, also es gab Momente, da war ich davon überzeugt, dass unsere Ehe nicht mehr gut werden wird. Und das waren einige. Aber da habe ich mich geirrt. Seit einigen Jahren hat unsere Beziehung so eine merkwürdige andere Qualität erlangt, die mich wirklich staunen lässt. Ich schaue diese Frau an, die ich bisweilen auf den Mond hätte schießen können, und bin von einer Liebe erfüllt, die einfach unfassbar ist. Also, aber da gehört diese Geschichte der Auseinandersetzung, dieser schwierige Weg, der gehört dazu. Der ist Teil dessen. Und inzwischen habe ich eine Ahnung davon, was Jesus meint, als er vom Zusammenfügen spricht. Das Land, das wir miteinander erstritten haben, hat uns viel gekostet. Teuer ist überhaupt kein Ausdruck. Aber es ist so viel tiefer und schöner als die rosarote Anfangsphase. Und was auch immer mehr an Wert gewinnt, ist eben diese gemeinsame Geschichte, die wir miteinander haben. Und deswegen glauben wir nach bewegten 18 Ehejahren seltsamerweise immer noch oder wieder, dass es kaum etwas anderes auf der Welt gibt, wofür es sich lohnt, so viel Kraft zu investieren. Und wir hoffen, wir machen euch damit ein bisschen Mut. Kämpft um eure Liebe. Gebt nicht immer nur klein bei. Kratzt euch ruhig auch mal die Augen aus. Das gehört dazu. Das muss man machen. Aber bleibt vor allen Dingen immer im Gespräch.
Ja, und um euch nicht mit ganz leeren Händen gehen zu lassen, möchten wir euch zum Schluss noch 7 Fragen mitgeben, die eigentlich jede für sich ein guter Gesprächseinstieg ist. Und die könnt ihr nachher am Ausgang auch mitnehmen. Die sind auf so kleine Kärtchen gedruckt. Und diese Fragen sind folgende. Was war entscheidend, dass mehr aus uns wurde als nur eine Affäre? Welche großen Krisen haben wir bisher überstanden? Was ist unser größter Beziehungskiller? Wie haben Kinder oder aber Kinderlosigkeit unsere Liebe verändert? Was ist mein größter Wunsch und meine größte Befürchtung für unsere Partnerschaft? Wie soll meine Beziehung in 10 Jahren aussehen? Und was sind die 5 großen Stärken unserer Beziehung?
Ein Reporter fragte ein altes Ehepaar: Wie habt ihr es geschafft, 65 Jahre zusammen zu bleiben? Die Frau antwortete: Wir wurden in einer Zeit geboren, als man kaputte Dinge noch reparierte, anstatt sie wegzuschmeißen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Jetzt stehen wir hier mit euren Fragen und ich erkläre kurz, wie dieses Kreuzverhör funktioniert. Es funktioniert diesen Monat endlich mal wieder richtig, und zwar mit folgenden Spielregeln. Carsten und ich stellen möglichst jeweils abwechselnd euch die Fragen und ihr habt dann genau 1 Minute Zeit zu antworten. Gerne auch mal 1 Minute und 5 Sekunden oder 2 Sekunden.
Vielen Dank, ja. Sehr.
Unten sitzt die Katja mit Gong und Klöppel, der endlich wieder aufgetaucht ist.
Yeah!
Okay, wir können das schon mal ein bisschen zelebrieren. So klingt es dann. Und ich bin gespannt, mit was wir jetzt loslegen.
Ich möchte mit 2 Kommentaren anfangen. Den ersten würde ich euch gleich raten, braucht ihr nicht zu kommentieren, ich schicke dann gleich den zweiten hinterher. Hier schreibt jemand: Wir halten es seit fast 30 Jahren wie Baba Hesselbach. Zitat: Ich bin der Herr im Haus und die Mama sagt, was gemacht wird. Und dann schreibt einer, da könnt ihr aber drauf reagieren: Ich bin ein Milchtopf. Da ist die Auswahl an Deckeln ziemlich begrenzt.
Du darfst gerne.
Ja, was ist denn ein Milchtopf?
Ein Milchtopf ist ein offener Topf, der ohne Deckel funktioniert, damit die Milch schön überkochen kann.
Ah, ihr seht, das ist natürlich auch sehr peinlich, dass ich nicht weiß, was ein Milchtopf ist.
Das lässt tief blicken, würde ich mal sagen. Das lässt tief
blicken, ja. Ja. Es gibt eh nur unterschiedliche Töpfe. Wenn du ein Milchtopf bist, dann ist der nächste, keine Ahnung, Tiefdrucktopf. Whatever. Es gibt keine Töpfe und keine Deckel. Du bist du. Und ich bin ich und meine Frau ist meine Frau und dein Partner oder der nach dem, oder die nach der du dich sehnst, ist eben auch jemand anderes. Also diese ganze Metapher ist völlig für die Füße, finde ich. Ich hoffe, das hat die Predigt ausgedrückt.
Ja, hier geht's, also bei all den Fragen geht's ganz schön ins Eingemachte. Ist es nur dann wahre Liebe, fragt eine Frau, ist es nur dann wahre Liebe, wenn man das Gefühl hat, nicht ohne den anderen leben zu können?
Das fragt eine Frau, dann antworte als Frau.
Ich glaube, ich muss die Frage erstmal verstehen. Ist es nur dann wahre Liebe, wenn... Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich finde solche Kategorien, also was ist wahre Liebe? Ja, also ich glaube, es gibt nicht die wahre Liebe, sondern das muss jeder für sich selbst definieren und in jeder Partnerschaft für sich selbst definieren. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich für mich persönlich, aber das ist jetzt wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss, würde sagen, ich finde das eine ganz große Freiheit in der Partnerschaft, wenn man auch sagen kann, ich kann auch ohne den anderen leben, weil es sind zwei Persönlichkeiten, die zusammengefügt werden müssen. Und ich finde das ganz wichtig, dass es auch zwei Persönlichkeiten bleiben. Der andere Partner kann dich nicht glücklich machen. Der ist nicht dafür da, alle Bedürfnisse aufzufüllen. Dafür bist du selber verantwortlich, sonst überforderst du die Partnerschaft, meiner Meinung nach. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass jeder auch das Gefühl hat, er kann ohne den anderen leben. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen knapp daneben bin, aber ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet.
Du bist nie daneben,
danke,
Baby.
Schatz. Ja.
Hier könnt ihr was lernen.
Ja, ist alles nur Show, alles nur für die Bühne.
Hier schreibt jemand, ist euch wichtig, ich liebe dich zu sagen? Wie wichtig ist euch das auch zu hören? Oder sind letztlich doch die Taten viel wichtiger als so ein Lippenbekenntnis?
Ich finde immer, Taten und Worte gehören beide dazu. Ich meine, es gibt dieses tolle Konzept von den 5 Sprachen der Liebe, was genau da ansetzt, weil es sagt, jeder Mensch, also es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man sich sehnt, geliebt zu werden und wie man das auch selber ausdrückt. Und die sind nicht immer gleich. Und der eine muss das hören, der andere muss es spüren durch eine Umarmung oder so und der nächste muss Taten sehen. Also Julia ist zum Beispiel jemand, die muss Taten sehen. Ich bin jemand, ich muss das spüren. Also und zwar handfest, also wenn ihr wisst, was ich meine. Ja? Und das auseinanderzukriegen, war gar nicht so einfach. Also das mal zu checken, dass sie erwartet, dass ich ihr zur Hand gehe, ihr helfe. Und für sie auch zu merken, dass mir, keine Ahnung, Sexualität total wichtig ist. Und ich an diesem Punkt mich nicht geliebt fühle, wenn wir nicht irgendwie ab und zu mal zusammenkommen. Ja? Also das zusammen rauszufinden, wie man selber tickt, das war super schwer.
Was spannend ist, du hast 2 weitere Fragen gerade mit beantwortet. Hier sind nämlich, ich sag sie mal, vielleicht will Julia noch was dazu sagen, in welchen Punkten seid ihr euch beispielsweise total unterschiedlich? Hast du jetzt schon mal einen genannt. Und ist guter Sex nicht viel wichtiger als Reden?
Also ich fange mal mit der einfachen Sache an, finde ich. Also
2. Frage, ja.
Und zwar die mit
Nein.
guter Sex, oder?
Genau.
Ja, das würde ich jetzt auch nochmal differenzierter sehen vielleicht. Aber
wie?
Ja, genau. Also wir sind uns zum Beispiel, wo wir total unterschiedlich sind, ist der Klassiker Ordnung, total unterschiedlich. Also Jakob ist viel chaotisch, kreativer, künstlerischer, auch was so den Haushalt angeht. Da sind wir total unterschiedlich, so Pünktlichkeit, solche Sachen sind wir total unterschiedlich. Was fällt uns denn noch ein? Also haufenweise Sachen, ne?
Ich liebe die Philosophie. Du kannst damit nicht viel anfangen im Großen und Ganzen.
Ich bin so ein bisschen pragmatischer.
Schweigen ist Gold.
Ja, genau.
Manchmal.
Genau, es gibt einfach wirklich viele Sachen so in diesen ganz alltäglichen Haushaltsdingen, Ordnung und Kinder. Wer kümmert sich wie um die Kinder? Das ist für uns echt herausfordernd. Da sind wir total unterschiedlich, wie das vielleicht schon herauskam. Genau. So, und die zweite Frage, die Sexfrage. Ist guter Sex nicht viel wichtiger als Reden? Also ich glaube, dass guter Sex manchmal helfen kann. Also quasi wieder miteinander sich in Berührung zu kommen. Also ich glaube, dass das wirklich manchmal eine ganz, ganz große Hilfe ist, wenn man nicht so viel Zeit hat oder sich nicht so viel Zeit genommen hat. Ich glaube schon. Und andersrum aber auch.
Ich würde das auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen. Das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Beides ist total wichtig. Ich glaube, Sexualität ist für eine Partnerschaft wirklich notwendig. Nähe, also dieses Spürbare. Und nicht nur für Männer. Also, und auch nicht nur Sex, sondern Zärtlichkeit. Also Nähe. Aber wenn man sagt, ja, lass uns lieber bumsen als reden. Entschuldigung.
Das hat der HR bestimmt nicht aufgenommen.
Ja, das hoffe ich.
Und wenn, wird's rausgeschnitten.
Lass uns noch viel darüber reden, nein, nein, nein. Uns auch der Letzte bemerkt. Wo?
Ja, ich meine, das hilft nicht weiter, wenn man tiefe Konflikte hat oder Enttäuschungen hat, die man besprechen muss. Wo man sagen muss, das ist mir jetzt egal, also hier rede ich weiter. Du hast mich hier verletzt. Oder warum bist du so und so? Das kann man nicht im Bett lösen. Das geht nicht.
Und für mich, ich habe ja auch noch eine Minute, ne? Oh, so ist es ja.
Du darfst aber gerne auf die nächste Frage.
Auf die nächste Frage, das sind ja ganz streng hier.
Hier fragt ein männlicher Besucher, kann eine offene Beziehung funktionieren, wenn doch Treue, wir haben es ja am Anfang abgefragt, wenn doch Treue in einer langjährigen Beziehung schon auch eine große Rolle spielt.
Was heißt denn offene Beziehung? Also keine Verbindlichkeit oder?
Naja, ich vermute eine offene Beziehung, wo Raum für andere Sexualpartner ist. Nehme ich mal an, das ist ja so der gängige...
Kann sich derjenige mal melden, ob das gemeint war? Aber ich verstehe die Frage auch so, ja.
Also, wie gesagt, es mag ja für einige verlockend klingen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder ich kenne jemanden, der das lange so gelebt hat und der das irgendwann aufgegeben hat, weil das einfach, glaube ich, unheimlich anstrengend ist, viel Kraft kostet und ich glaube, wie wir auch vorhin schon beschrieben haben, nicht wirklich unsere tiefste Sehnsucht auf Dauer erfüllt, ja, nach Geborgenheit. Ich glaube nicht, dass man das sein Leben lang so durchhalten kann und dabei tiefste Erfüllung findet. Das wäre, glaube ich, nicht.
Wenn ich das mit dem Mikro, wenn ich so mache?
Und die Frage ist immer, also ich meine, klar, jetzt Männer können das natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher, so nach dem Motto, ja, ist ja nur Sex. Aber die Frage ist, was macht das mit deiner hingegebenen Partnerschaft? So, also ist das wirklich nur Sex? Ich will hier keine dogmatische Antwort geben, das finde ich immer nicht hilfreich, aber die Frage ist wirklich, was hilft dir und deiner Partnerin, dass ihr zusammenkommt, zusammengefügt werdet? Ja, und ich glaube, da hilft schon eine Exklusivität, ehrlich gesagt. Auf die lange Strecke.
Eine letzte Frage noch an euch.
Wer sagt, dass das die letzte Frage
ist? Die Regie hat das gesagt. ja, jetzt bin ich gerade rausgebracht worden. Ihr hattet ein leidenschaftliches Plädoyer für dieses Zusammengefügtsein. Also nicht immer Partner, Abschnittsgefährten haben und so, sondern wirklich das Lange. Und hier stellt jetzt einer die Frage, gibt es für euch Grenzen, an denen ihr auch glaubt, dass es besser ist, sich zu trennen?
Ja.
Und könnt ihr die nochmal benennen oder ein Beispiel?
Ja, also es gibt einfach manchmal Punkte, da gibt es keinen anderen Weg mehr. Das sind Paare, die haben sich so auseinander dividiert und die haben es, also ich würde mal sagen, ich hätte die Hoffnung, dass jede Partnerschaft rettbar ist, aber es gibt den Punkt, wo das überschritten ist. Also man muss schon was mit seiner Partnerschaft machen und manchmal gibt es Punkte, wo man einfach sagen muss, es geht nicht weiter. Also wenn Leute zu mir in die Paarberatung kommen, Paare, die Probleme haben, dann ist eine der ersten Fragen, die ich denen stelle, wollt ihr, dass ich euch helfe, zusammen zu bleiben? Oder wollt ihr, dass ich euch helfe, euch zu trennen? Und dann gucken die immer, aber müssen darüber dann auch erstmal nachdenken. Aber das finde ich eine wichtige Frage. Oder, keine Ahnung, wenn Gewalt im Spiel ist oder solche Sachen. Natürlich gibt es Punkte, wo man sagen muss, sorry, lieber Trennung. Aber ich möchte einfach, wir setzen diesen Punkt heute einfach unglaublich früh an. Und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel mehr drin und Möglichkeit, doch noch die nächste Meile miteinander zu gehen, um sich zu kennen und um das durchzustehen und dann vielleicht etwas zu finden, was man vorher nicht mehr für möglich gehalten hat. Also wie gesagt, so ging es uns.
Vielen, vielen Dank.
Genau, vielen Dank für eure ehrlichen Antworten. Wir haben natürlich jetzt, ihr habt das gemerkt, nicht geschafft, alle eure Fragen zu beantworten. Wenn eure Frage dabei war, ihr habt nach dem Gottesdienst draußen noch im